Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sondersendung im Katechismus, sagt Gregor Dornis. Vertrauen in die Demokratie stärken. Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, haben am vergangenen Donnerstag, am 11. April 2019, ein gemeinsames Wort mit dem Titel »Vertrauen in die Demokratie stärken« veröffentlicht. Das gemeinsame Wort steht auf der Grundlage und in der Nachfolge des gemeinsamen Wortes »Demokratie braucht Tugenden« aus dem Jahr 2006. Der Text thematisiert die Gefahr einer Vertrauenskrise der Demokratie in Deutschland und mit Blick auf die Europawahl in Europa. Ziel des Textes ist es, so die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland, Ziel dieses gemeinsamen Wortes ist es, wahrgenommene Probleme anzusprechen und zugleich deutlich zu machen, dass die Kirchen bereit sind, an Lösungen dieser Herausforderungen mitzuwirken. Das Selbstverständnis der Kirchen, zu dem auch der Auftrag gehört, sich in und für die Gesellschaft zu engagieren, sei der Antrieb für die in dem gemeinsamen Wort angestellten Überlegungen zum politisch notwendigen Handeln. Für die Deutsche Bischofskonferenz führte in der insgesamt 14-köpfigen ökumenischen Kommission, die dieses Papier erarbeitet hat, Franz Josef Overbeck, Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz.
Bischof Overbeck, wenn man ein solches Papier erarbeitet, dann sind Sie natürlich der offizielle Vertreter der katholischen Kirche, aber Sie sind ja auch haben ja auch persönliche Anliegen. Was war Ihnen denn besonders wichtig in dem Papier, dass es da reinkommt und auch deutlich wird?
Von großer Bedeutung für ein Werben um Vertrauen in die Demokratie ist sicherzustellen, dass es Rechtsstaatlichkeit gibt. Unter den heutigen Bedingungen im Blick auf die Wahrung der Menschenwürde und der Menschenrechte erlebe ich in so vielen Teilen der Erde ein Nicht-Wahrnehmen dieser Rechtsstaatlichkeit oder sogar ein mit Füßen treten der Rechte vieler Menschen, dass es von hoher Bedeutsamkeit ist, Demokratie als Rechtsstaatlichkeitsform für Freiheit unter diesen Prinzipien zu stützen und zu stärken. Gleichzeitig ist es von großer Bedeutsamkeit, darauf hinzuweisen, gerade aufgrund der Genese von Demokratie, die ohne manche Bezüge zur Tradition des Christentums und der Kirchen nicht zu verstehen ist, darauf hinzuweisen, es gibt die ungeschriebenen Gesetze, die darauf hinweisen, was wir Sittlichkeit des demokratischen Verstehens beschrieben haben. Und das ist dasjenige, was ich nicht müde werde zu betonen, um natürlich auch die Brücke zu schlagen, dass Christinnen und Christen in verschiedenen Formen von politischem Engagement deutlich machen können. Es lohnt sich, die Sittlichkeit demokratischen Tuns zu stärken, um freiheitlich für die Anliegen der Kirchen und auch für ihre Positionen innerhalb eines Staats- und Gesellschaftswesens einzutreten.
Jetzt hatten die christlichen Kirchen ja gerade auch mit dem Stichwort Freiheit, freiheitliche Regierungsform, Demokratie in der Geschichte auch Schwierigkeiten. Was ist denn das Tolle eigentlich an der Freiheit, an so einer freiheitlichen Regierungsform? Warum ist denn nicht die autoritäre viel schöner?
Zu den großen Erkenntnissen des Zweiten Vatikanischen Konzils gehört die Religionsfreiheit für jeden Menschen und damit die Herausstellung der Würde des Menschen als Person, die gerade ob der Gewissensfreiheit durch nichts und niemanden wegzunehmen ist. Und unter dieser Rücksicht ist es auch ein Freiheitsgewinn im Sinne der Betrachtung unserer Tradition, zu dieser Einsicht gekommen zu sein und jetzt unbedingt dafür einzustehen, weil das ein Niveau markiert und dass wir nicht mehr fallen dürfen. Und das bedeutet eben auch dann zu fragen, wie kann man sowohl im Blick auf das einzelne Individuum, wie aber auch sozial und das heißt ordnungspolitisch im Blick auf das Gesamte dafür Sorge tragen, dass das verwirklicht wird. Und da sehe ich unter heutigen Bedingungen diese Staatsform als die bestmögliche an, die wir haben.
Vertrauen in die Demokratie stärken. Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, haben sich im Vorfeld der Europawahl mit einem gemeinsamen Papier an die Öffentlichkeit gewandt. Der Vorsitzende der Kammer für öffentliche Verantwortung der EKD, Professor Rainer Anselm aus München, betonte, dass die Kirchen zu einer lebendigen Demokratie beitragen möchten. Wörtlich sagte er, wir sehen eine wichtige Aufgabe als Kirchen darin, für eine vitale Kultur des Christentums und einen lebendigen Glauben als Stützen der Demokratie zu werben. Die Botschaft von der Versöhnung, so Rainer Anselm, motiviert dazu, einander als Gleichberechtigte anzuerkennen und immer wieder nach Kompromissen zu suchen. Wir sind, so Rainer Anselm, überzeugt, dass eine lebendige Glaubenspraxis auch maßgeblich dazu beiträgt, die Demokratie als Ordnung der Freiheit lebendig bleiben zu lassen.
Als Kirchen möchten wir eben deutlich machen, dass wir glauben, dass die Demokratie, so wie wir sie in der Bundesrepublik, aber wie wir sie auch in der Europäischen Union haben, besser und nachhaltiger in der Lage ist, auf diese Herausforderungen zu reagieren als andere Staatsformen. Denn als Rechtsgemeinschaft, als eine Gemeinschaft des Rechts, bilden sowohl die politische Ordnung der Bundesrepublik als auch die EU einen Rahmen, der die Veränderungen, die wir erleben und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht einfach dem Spiel der Kräfte überlassen möchte, sondern diese Herausforderungen als etwas begreift, was gesellschaftlich gestaltet und reguliert werden muss. Und genau deswegen möchten wir auch im Vorfeld vor der Europawahl nachdrücklich für diesen Weg werben. Im Bereich der Globalisierung, der Weiterentwicklung des Sozialstaats, der Migration und der Digitalisierung kommt es in unseren Augen darauf an, dem freien Spiel der Kräfte, der Durchsetzung des Mächtigeren oder dem sogenannten Willen eines sogenannten Volkes, die Herrschaft des Rechtes und den Respekt vor dem politischen Kompromiss entgegenzusetzen. In dieser Perspektive, Europa ist eben der Hintergrund, vor dem wir das im Augenblick präsentieren und diskutieren sollten. In diesem Sinne verstehen wir eben auch die EU als ein historisch einmaliges Projekt, um unterschiedliche Interessen und Traditionen unter dem Recht der Teilhabe und der Kunst des Kompromisses zusammenzuführen. Und wenn man auch vieles über nächtliche Sitzungen des Europäischen Rates sagen kann, die Fähigkeit zum Kompromiss hat man dort auf jeden Fall nicht verlernt. Und das finde ich immer wieder etwas sehr Beeindruckendes. Kompromisse sind notwendig, wenn eine rechtsstaatliche Demokratie auf Dauer bestehen soll. Es sind aber nicht nur Kompromisse notwendig, sondern auch weltanschauliche Überzeugungen, auf denen eine solche Demokratie aufruht. Angesichts der dynamischen Entwicklungen in unserem Land, in Europa und weltweit sind die Anforderungen an Kompromisse gestiegen. Und gerade deswegen stellen wir uns denen entgegen, die meinen, sich fundamentalistisch diesem Grundelement parlamentarischer Demokratien entziehen zu können und auf Eindeutigkeiten setzen möchten. Den Maßstab solcher Kompromisse bildet das, was in der europäischen Tradition seit jeher mit dem gemeinen Nutzen oder ein altertümliches Wort mit dem gemeinen Wohl ausgedrückt wurde. Nicht die Interessen weniger, sondern die Ausrichtung am gemeinsam immer wieder neu zu justierenden gefundenen Wohl sollen den Maßstab des politischen Handelns bilden. Darin sieht man auch, dass die Gemeinwohlrhetorik und die Gemeinwohltradition einer Demokratie sich signifikant von all den Versuchen unterscheidet, eine bestimmte Fassung dieses Gemeinwohls festzuschreiben und sozusagen als unverrückbar zu erklären. Nein, das muss immer wieder neu ausgemessen werden und dass ich für den Kompromiss werbe, haben Sie schon gemerkt.
Kompromiss und Gemeinwohl, keine veralteten Begriffe, sondern brandaktuell, bestätigt Professor Rainer Anselm, der evangelische Systematiker und Ethiker aus München und Vorsitzende der Kammer für öffentliche Verantwortung der EKD. Rainer Anselm in seinem Eingangsstatement bei der Pressekonferenz am 11. April, also vergangenen Donnerstag in Berlin. Globalisierung, wirtschaftliche Ungleichheit, Migration und Digitalisierung. Das sind die Herausforderungen unserer Zeit, die der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland in ihrem gemeinsamen Wort Vertrauen in die Demokratie stärken wichtig waren. Mit in der Kommission, die dieses Papier erarbeitete, saß auch die evangelische Theologin, Arbeitswissenschaftlerin und Friedensforscherin Professor Eva Senghas-Knobloch.
Wenn ich mich frage, wogegen versuchen wir, eine neue Perspektive zu entwickeln, wenn das hier heißt, Vertrauen in die Demokratie stärken, dann denke ich, es sollte Stellung genommen werden gegen Zynismus. Zynismus aufgrund der Vorstellung, es nutzt eh nichts, egal was ich mache oder auch nicht mache, es ist alles sowieso vergeblich, die da oben oder die da hinten, wer auch immer. Es ist eine Position der Resignation, die sich sozusagen völlig zurückzieht und auch meint, dass diejenigen, die zu entscheiden haben, ohnehin sich nicht um die Belange kümmern, um die man vor Ort sich ständig sorgen muss. Und von daher wird das, was wir über Tugenden hier oder über, besser gesagt, über demokratische Sittlichkeit sprechen, zurückgebunden an diese vier großen Veränderungen und Themen, die eingangs schon von den beiden Vorsitzenden hier benannt worden sind. Es geht darum, die globalen Prozesse, vor allem wirtschaftlich getrieben oder finanzpolitisch getrieben, demokratisch einzuhegen, rechtsförmig einzuheben. Wir haben multilaterale Institutionen, es gibt internationale Organisationen, es gibt längst Übereinkommen und es kommt heute darauf an, Wege zu finden, wie sie ja auch im UN-Prozess zum Beispiel durch die sogenannten RUGI-Prinzipien auch von der ELO längst auf den Tisch gebracht worden sind. Und das wäre etwas, um zu verdeutlichen, es wird nicht etwas weiter in seine Dynamik laufen lassen, sondern die ungeplanten Folgen können wieder eingehegt werden. Menschen haben tatsächlich eine Chance, mit dem, was sie dazu zu sagen haben, ein Gehör zu finden. Und wir sehen auch auf der europäischen Ebene, wo wir auch eine so nicht geplante, aber letztlich zustande gekommene eine Situation haben, in der die Freiheitsrechte vor den Grundrechten standen, dass dies längst jetzt in eine Diskussion gekommen ist, weil man sieht, dass es möglich ist, Fehlentwicklungen tatsächlich auch wieder neu zu bewerten und auch ihnen eine neue, richtige Richtung zu geben. Also das ist mir eigentlich nochmal wichtig gewesen zu sagen. Ungeplante Entwicklung, eine ungeheure Dynamik, Rasanz und Schnelligkeit in den vier Bereichen Globalisierung, Ungleichheit, Digitalisierung, Migration, dass die zusammengehören und dass die eingehegt werden durch demokratische und rechtsstaatliche Prozesse auf den verschiedenen Ebenen.
Ungeplante Entwicklungen, ungeheure Dynamik, Rasanz und Schnelligkeit gilt es demokratisch einzuhegen. So Professor Senghas Knobloch bei der Vorstellung des gemeinsamen Wortes von Deutscher Bischofskonferenz und Evangelischer Kirche in Deutschland: Vertrauen in die Demokratie stärken. Im Vorfeld der Pressekonferenz am 11. April hatte ich Gelegenheit, Professor Senghas Knobloch über ihre Arbeit als Friedensforscherin in einer friedlosen, sozusagen kaum noch eingehegten, rasanten und schnellen Zeit zu sprechen. Vor allem interessierte mich ihre Sicht auf Chancen und Möglichkeiten von jedem Einzelnen, sich in gesellschaftliche Debatten einzubringen und bei der Zukunftsgestaltung aktiv.
Professor Senghas Knobloch, Sie sind eine Friedensforscherin und das ist das, wonach sich die Menschen heute am meisten sehnen. Wenn man Sie auf der Straße fragt, was wünschen Sie sich für die Zukunft, dann kommt ganz dicht gefolgt hinter der Gesundheit und dem persönlichen Wohlergehen der Frieden. Verraten Sie uns als eine Wissenschaftlerin, die sich intensiv mit Friedensforschung befasst, uns Laien, wie geht Frieden in einer so unruhigen Welt wie heute?
Ich denke, wir leben heute in einer Zeit, in der deutlicher wird als je zuvor, dass das, was in unserer Gesellschaft geschieht, auch mit dem zusammenhängt, was in anderen Gesellschaften geschieht. Und dass unser Handeln hier auch in ganz anderen Gesellschaften Auswirkungen hat. Und damit sind wir in einer Situation, dass wir etwas kennenlernen, was woanders durch unser Handeln zu ganz problematischen Folgen führt, dass wir auch negative Folgen woanders abladen, sei es im Umweltbereich, durch Elektroschrott, durch Handys etc. Und umgekehrt wir auch sehen, dass ziemlich verzweifelte Menschen, die in ihren anderen Ländern keine Lebensperspektive mehr sehen, dann zu uns kommen. Und das bedeutet für uns alle, dass wir auf ganz andere Weise aufeinander Bezug nehmen sollten, können, müssten. Und das heißt, dass oft wir im Kleinen auch anfangen zu überlegen, Was bedeutet denn hierzulande der innere Friede? Was brauchen wir dafür, wenn wir bestürzt sind oder erschreckt über Verhaltensweisen oder Ansichten oder Aussehen, was uns so noch nicht entgegengekommen ist, Zumutungen vielleicht? Und umgekehrt, wir ja auch sehen, dass Menschen, die von weit her durch fürchterliche Begebenheiten es bis hierher geschafft haben, einen großen Sack von Problemen mit sich rumtragen und wir auch dafür offen sein müssen, ihnen dabei zu helfen, hier anzukommen oder vielleicht andere Wege für sich zu finden, als sie ursprünglich gedacht haben. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir sehen, dass wir den inneren Zusammenhalt in unseren Gesellschaften wahren müssen, indem wir verstehen, dass wir auf ganz neue und sehr dichte Weise mit vielen anderen Gesellschaften verbunden sind.
Sie beschäftigen sich mit Ethik der Arbeit, sind Arbeitssoziologin, Sie kennen sich aus und viele Menschen hören Sie jetzt und sagen, oh ja, wie schön wäre das, wenn das gelingt, aber die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse lassen das nicht zu. Das heißt, die Zentren der Macht, wie das immer so schön heißt, die liegen nicht in unseren Händen, wir könnten das nicht beeinflussen. Haben wir zum Beispiel als Teile der Bevölkerung, als Mittel- und Unterschichten, wie das dann immer gesagt wird, Chancen auf das Klima Einfluss zu nehmen oder sind wir dem ausgeliefert?
Naja, wir haben gerade mit Blick auf Klima jetzt so ein wunderbares Beispiel, wie einfach eine 16-jährige Schülerin sich sagt, wenn das alles stimmt, was in der Wissenschaft uns ja nun wirklich seit langen Jahren dargelegt wird, dann kommt es jetzt auf die Umsetzung an. Und dann müssen wir aufhören mit dem, was uns alltäglich sozusagen in unseren Gefilden in den üblichen Trott beharren lässt. Und dann müssen wir jetzt neu anfangen zu denken. Insofern ist das ein ganz schönes Beispiel. Und je mehr jetzt von den politischen Entscheidungsträgern sich auch davon inspirieren lassen und sagen, halt mal, ich habe diese und jene und solche Interessen, habe ich alles berücksichtigt, aber ich habe eigentlich noch nicht berücksichtigt, was die Zukunft dieser jungen Menschen bedeutet, dann gibt es eine Chance. Und so würde ich das auch im Arbeitsleben sehen. Überhaupt käme es darauf an, wenn es schon wahrscheinlich auf ziemlich starke Veränderungen ankommt, dass wir gerechte Übergänge schaffen.
Willkommen zurück in einer Sondersendung zum gemeinsamen Wort von Deutscher Bischofskonferenz und EKD, Evangelischer Kirche in Deutschland, sagt Gregor Dornis. Vertrauen in die Demokratie stärken, so der Titel dieses gemeinsamen Wortes, das am 11. April zur bevorstehenden Europawahl bei einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt wurde. Professor Tine Stein ist Politikwissenschaftlerin in Göttingen, bekennende Katholikin und Tine Stein arbeitete ebenfalls an dem Papier mit. Professor Stein warnte nachdrücklich davor, die Gefahren zu unterschätzen, die den Demokratien in Europa sowohl von innen als auch von außen drohen.
Ich denke schon, dass wir heute in einer Zeit leben, wo es wichtig ist, sich dieser Erkenntnis, dass die Demokratie die relativ beste aller politischen Ordnungen, die wir zur Verfügung haben, neu zu vergewissern und da auch neu für zu werben. Denn weltweit sehen wir, dass es eine Regression gibt. Es gibt so viele Ordnungen, die sich von Demokratien wieder hinweg entwickeln, nach diesen Wellen der Transformation zugunsten von Demokratie in den 70er Jahren und danach 89, 90, dass es heute sehr wichtig ist, dafür erneut zu werben. Und wir sehen eben auch, dass es autoritäre Regime gibt, die in stabile Demokratien versuchen hineinzuwirken und Demokratien von innen zu destabilisieren. Und in einer solchen Situation sind ganz viele unterschiedliche gesellschaftliche Akteure aufgerufen, die besonderen Regeln und die Vorzugswürdigkeit von konstitutionellen Demokratien neu zu erklären. Deswegen war ich sehr, sehr dankbar, dass mich diese Berufung in diese gemeinsame Kommission ereilt hat. Ich habe da sehr gern dran mitgewirkt, was vielleicht, wenn ich das persönlich sagen darf, für mich anders war als im Unterschied zu meinen universitären Gruppen und Konferenzen, bei denen ich arbeite. Natürlich ist es der gemeinsame Glaubenshintergrund. Also die Vorstellung, dass wir alle aufgrund der Idee einer Ebenbildlichkeit zu Gott aufgerufen sind, als Freie und Gleiche miteinander zu kommunizieren, uns wechselseitig zu respektieren. Das ist schon etwas, was uns hier auch vereint hat. Andere Menschen, die diesen Glauben nicht teilen, kommen aus ihren anderen Weltanschauungen oder Glaubensgemeinschaften zu dieser Erkenntnis. Das verbindet dann wieder. Aber das ist doch innerhalb der christlichen Gemeinschaften etwas, was eine gemeinsame Basis darstellt.
Die Göttinger Politikwissenschaftlerin Tine Stein am vergangenen Donnerstag in Berlin. Ich hatte Gelegenheit, sie am Rande dieser Pressekonferenz nach ihrer Arbeit in der Ökumenischen Kommission von Deutscher Bischofskonferenz und EKD am gemeinsamen Wort zu befragen.
Professor Stein, Sie kennen sich aus mit Fragen der Demokratie und aktuellen Herausforderungen. Jetzt fragen wir Sie mal ganz direkt, warum tun wir uns denn gerade so schwer in Sachen Demokratie? Wo hakt es denn gerade?
Also bestimmt ist heute die Vorstellung, in keiner Demokratie zu leben, sehr weit weg. Also die Vorstellung, was das eigentlich bedeutet, wenn man in einem Staat lebt, in dem man nicht selbst seine Regierung wählen kann, in dem man nicht frei seine Meinung äußern kann, sich frei bewegen kann, das ist vielen fremd. Und deswegen ist womöglich das Bewusstsein nicht so gegeben, dass man auch etwas tun muss, um diese Ordnungsform der Freiheit auch zu erhalten. Man muss sich einmischen, man muss seine Steuern bezahlen, man muss die Kinder zur Schule schicken. Man soll eben nicht nur Privatier sein, sondern auch Bürgerinnen und Bürger.
Was war denn an der Erarbeitung Ihres Papiers, dieses gemeinsamen Textes, wo Sie mitgearbeitet haben, was war Ihnen denn selbst da besonders wichtig? Also wo waren Sie auch zum Beispiel, mich würde mal interessieren, ob Sie auch besonders herausgefordert waren in Ihrer demokratischen Sittlichkeit, wo ist Ihnen denn zum Beispiel ein Kompromiss auch mal schwer gefallen?
Da muss ich jetzt wirklich nachdenken, denn tatsächlich war das für mich vielleicht auch überraschend, von einer großen Gemeinsamkeit getragen. Wir hatten eigentlich keine inhaltlichen Konfliktlinien, wo wir gesagt haben, Mensch, hier müssen wir uns in der Mitte als Kompromiss treffen. Es war eigentlich immer ein Ringen um die beste analytische Problemaufarbeitung, die Herausforderung, was Frau Knoblauch-Senghas gesagt hat, also was sind die mit Digitalisierung, Globalisierung, Ungleichheit und Migration verbundenen Probleme? Und wie kommen wir von da aus zu sozialethisch, christlich begründeten Lösungsvorschlägen? Aber ich fand das auch ein schönes Erlebnis. Ich kann nicht sagen, dass da konfessionelle Konfliktlinien erkennbar waren. Überhaupt nicht. Es war im besten Sinne ein ökonomisch diskursiver Prozess.
Wir leben gerade in Zeiten, die sehr aufgeregt sind und viele haben den Eindruck, es wird nicht wirklich besser. Wie blicken Sie denn, Professor Tine Stein, in die Zukunft? Sind Sie Optimistin?
Als Katholikin bin ich grundsätzlich zuversichtlich. Tatsächlich als Politikwissenschaftlerin beschleicht mich schon manchmal eine gewisse Ahnung, dass wir uns noch mehr anstrengen müssen, um diese Ordnung wirklich zu erhalten. Ich sehe das einmal von außen bedroht, als auch von innen. Von außen sehe ich aktive Feinde der Demokratie, die ein Interesse daran haben, Demokratien zu destabilisieren. Das haben wir im Trump-Wahlkampf gesehen, das haben wir bei der Brexit-Kampagne gesehen und wir selbst in Deutschland werden auch noch mehr und mehr wahrnehmen, wie stark hier von außen eingewirkt wird, um die Demokratie von innen sozusagen zu destabilisieren. Wir sehen es von innen insofern, dass wir uns nicht genügend bemüht haben, um diejenigen, die am Rand der Gesellschaft sind, zu integrieren. Das fängt damit an, dass wir uns neue Gedanken machen müssen, wo öffentliche Infrastrukturleistungen besonders relevant sind, nämlich im ländlichen Raum. Ja, also, dass wir alle Formen von Teilhabe anders nochmal zur Verfügung stellen müssen, damit eben Menschen, die vielleicht sowieso, ich sag's mal salopp, auf dem Absprung sind, es ihnen nicht zu leicht gemacht werden.
Also, eine realistisch zuversichtliche Tine Stein, Politikwissenschaftlerin an der Uni Göttingen. Deutsche Bischofskonferenz und Evangelische Kirche in Deutschland möchten Vertrauen in die Demokratie stärken und haben dazu am vergangenen Donnerstag, am 11. April, ein gemeinsames Wort veröffentlicht. Federführend für die EKD, der Vorsitzende der Kammer für öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland, Professor Rainer Anselm. Er betonte, dass es eben auch und gerade zur Demokratie gehört, Spannungen auszuhalten.
Die Toleranz gegenüber Ambiguitäten ist eine wichtige Voraussetzung in der Demokratie. Es gibt immer unterschiedliche Interessen und Konflikte, die sich nicht auflösen lassen, sondern die sich eben nur auf dem Medium oder auf dem Weg des Kompromisses lösen lassen. Die Toleranz ist eine wichtige Voraussetzung in der Demokratie. Sie ist ebenso notwendig, wie es notwendig ist, dass wir an einer Vision einer besseren Gerechtigkeit festhalten. Also dem Gedanken, dass das Zusammenleben immer noch verbesserungsfähig ist und dass wir in einer Situation leben, die nicht das Ende darstellen kann, sondern dass wir daran bleiben und daran auch aufgefordert bleiben, unsere Gesellschaft und ihr Zusammenleben im nationalen, im europäischen wie im internationalen Maßstab zu verbessern. Für beides, für die Toleranz gegenüber Ambiguitäten und auch für die Version einer besseren Gerechtigkeit sehen wir das Christentum als eine wichtige Quelle. Dieses Christentum in der Gesellschaft präsent und lebendig zu halten, ist daher in unseren Augen vielleicht die allerwichtigste Aufgabe, die die Kirchen in der Demokratie wahrnehmen müssen.
Die Fähigkeit zum Kompromiss erfordert Toleranz. Man muss Spannungen auch aushalten können. Ambiguitätstoleranz, so der Begriff von Professor Rainer Anselm, ist eine wichtige Voraussetzung in der Demokratie. Sie sei ebenso notwendig wie die Vision einer besseren Gerechtigkeit. Und für beides sehen wir, das heißt die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland, das Christentum als eine wichtige Quelle. Dieses Christentum präsent und lebendig zu erhalten, ist daher die wahrscheinlich wichtigste Aufgabe, die die Kirchen in der Demokratie wahrnehmen müssen. Was den Autoren dabei inhaltlich wichtig war beim gemeinsamen Wort, erläuterte Bischof Overbeck in Berlin und vor allem, wie es kam, dass dieses gemeinsame Wort unter dem Schlagwort Vertrauen stand.
Hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir in Zeiten leben, so unser Eindruck, in denen es in vielfacher Weise an Vertrauen mangelt. Umfragen deuten seit einigen Zeiten an und die Bertelsmann Stiftung hat dies noch einmal bestätigt zu Beginn des Jahres 2019. Dass Vertrauen im Blick auf Menschen, die Vertrauen schenken, für regulative Institutionen, für Polizei und Gerichte zum Beispiel, wesentlich größer ist als für repräsentative Institutionen. Denken wir an Parlamente, Parteien, Regierungen und sicherlich in mancherlei Weise auch mittlerweile für uns die Kirchen. Im Hinblick auf einerseits Demokratie, die in Deutschland und Europa vornehmlich repräsentativ ist, und andererseits Vertrauen, möchte ich darum drei Aspekte besonders hervorheben, die für uns beachtenswert sind. Es geht um die Bedeutung geschriebener Voraussetzungen für unser Gemeinwesen im Blick auf das Verhältnis von Vertrauen und Demokratie, um deren Verbindung nach Ernst Wolfgang Bockenförde mit ungeschriebenen Voraussetzungen und um die Rolle von Entscheidungen auf unterschiedlichen politischen Ebenen, womit ich insbesondere die Europäische Union adressiere. Zum einen, Vertrauen in die Demokratie ist nichts Selbstverständliches. Die Demokratie in Deutschland und in Europa lebt vom geschriebenen und auch von ungeschriebenen Voraussetzungen, ohne deren Einhaltung sie nicht nachhaltig existieren kann. Das Grundgesetz unserer Bundesrepublik Deutschland enthält einen großen Katalog solcher geschriebener Voraussetzungen. Besonders thematisieren möchte ich an dieser Stelle heute den Rechtsstaat, den Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Centesimus Annus von 1991 mit, und so hat er es genannt, Grundlage einer richtigen Auffassung vom Menschen, Zitat Ende, verbindet. In unserem Staat ist das Handeln von Regierung und Verwaltung gesetzlich geregelt, von unabhängigen Gerichten überprüfbar. Es gelten die Grundgesetze der Gesetzmäßigkeit, aber auch der Verhältnismäßigkeit. Staatliche Willkür wird ausgeschlossen und ein Kennzeichen des Rechtsstaates ist die Gewaltenteilung. In diesem Sinne, dass der Rechtsstaat für die Menschen in einem Land Rechtssicherheit schafft, meine Damen und Herren, ist damit ein wesentlicher Faktor dafür genannt, wie Vertrauen gestärkt wird, in vielfacher Weise aber auch geschaffen wird, und zwar in unser demokratisches Gemeinwesen. Unser gemeinsames Wort, ganz im Anschluss an das gerade Gehörte, unterstreicht diese Notwendigkeit der Herrschaft des Rechts. In einer Demokratie steht das Volk nicht über dem Recht. Es hat sich in Gestalt einer Verfassung selbst einen solchen rechtlich verbindlichen Rahmen gesetzt. Und wir wollen mit diesem unserem Text und unserem Engagement aus christlicher Überzeugung innerhalb des gesetzten Rahmens unserer Verantwortung für die Demokratie als Regierungsform der Freiheit plädieren.
Bischof Dr. Franz Josef Overbeck bei der Pressekonferenz in Berlin zur Vorstellung des gemeinsamen Wortes von Deutscher Bischofskonferenz und Evangelischer Kirche in Deutschland, EKD, Vertrauen in die Demokratie stärken. Begriffe waren da zu hören, die man so noch nicht gewohnt ist, unter anderem demokratische Sittlichkeit und Demokratie als Regierungsform der Freiheit. Gerade mit Blick auf Europa und die vier von katholischer und evangelischer Kirche in Deutschland ausgemachten großen Herausforderungen, Globalisierung, wirtschaftliche Ungleichheit, Migration und Digitalisierung, gerade mit Blick darauf braucht es faire Teilhabe und respektvolle Teilnahme am demokratischen Wettstreit, so Bischof Overbeck, und vor allem die Setzung geschriebener und die Einhaltung ungeschriebener Voraussetzungen.
Was folgt daraus? Die rechtliche Regelung einer solchen Regierungsform der Freiheit, also von staatlichem Handeln und gesellschaftlichem Miteinander, allein genügt aber nicht. Es muss auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens geben, der hilft, diese demokratischen Regeln und Normen einzuhalten. Es braucht also die Einhaltung ungeschriebener Voraussetzungen der Demokratie in Form, wie wir es nennen in diesem Text, einer demokratischen Sittlichkeit. Neben dem Rechtsstaat das zweite wichtige Prinzip. Dies umfasst wesentlich den Respekt des jeweils anderen, die Anerkennung demokratischer Spielregeln, eine Bereitschaft zum Kompromiss, wie schon gehört, sowie auch die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen, selbst wenn man jeweils anderer Meinung ist. Das Wissen und die Einhaltung solcher ungeschriebenen Voraussetzungen, meine Damen und Herren, stärkt das Vertrauen in die Demokratie und hält es auch dann aufrecht, so unsere Überzeugung, wenn auf bislang Vertrautes ökonomische wie soziale Veränderungen einwirken. Gerade hier knüpft das gemeinsame Wort an das Vorgängerwort, das von 2006 stammt und den Titel trägt, Demokratie braucht Tugenden. Stärker jedoch als 2006 betonen wir heute, angesichts der Auswirkungen der Digitalisierung, Phänomene wahrzunehmen, die bedeuten, demokratische Sittlichkeit ist überall erforderlich, sowohl analog als auch digital. Wir Kirchen werben dafür, eine solche demokratische Sittlichkeit einzuhalten und zu gestalten, wie es erfordert persönliche Teilhabe und aktive Teilnahme an freien und pluralen demokratischen Prozessen. Im fairen und respektvollen Ringen um Mehrheiten müssen Rechte von Minderheiten geachtet und klare Regeln dafür eingehalten werden. Zu den guten Sitten in einer Demokratie zählen die Übernahme individueller Verantwortung und eine Orientierung am Gemeinwohl. In diesem Sinne gilt, wer verantwortlich handelt, stärkt Vertrauen. Daraus folgt schließlich im Blick auf die internationalen Beziehungen, dass wir für Multilateralismus werben. In Europa ist damit vor allen Dingen die Europäische Union gemeint und auch verbunden. Als Projekt des Friedens gestartet, wurde im Laufe der letzten 70 Jahre aus einer anfänglich rein wirtschaftlichen Kooperation eine Union, die auf gemeinsamen Werten und Prinzipien beruht. Doch auch multilaterale Institutionen und Prozesse bedürfen der demokratischen Legitimation und auch der Akzeptanz durch die Bevölkerung. Wir wissen es. Das aber wiederum erfordert wirksame Kommunikation, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. So würde deutlich, dass in einem multilateralen und supranationalen Europa viele Akteure an einer Willensbildung teilhaben und dass, das sogenannte Stichwort heißt Brüssel, kein monolithisch-bürokratisches Monstrum ist. Wenn die Bürgerinnen und Bürger durch Bildung und Information das Europäische verstehen, können sie es sich zu eigen machen und dann auch erst Vertrauen aufbauen. Wir Kirchen in Deutschland stehen ein für ein multilaterales, subsidiär geordnetes Europa, das solidarisch auf den Ausgleich der verschiedenen Interessen hinwirkt. Wir verstehen Europa nicht nur als eine Union von Staaten oder als wirtschaftliche Kooperation von Unternehmen. Vielmehr ist das Friedensprojekt Europa für uns eine Union der Bürgerinnen und Bürger, die für unser gemeinsames europäisches Haus Verantwortung übernehmen und tragen. Wenn wir so, und damit möchte ich schließen, als Kirchen und als Gesellschaft, also das Vertrauen, meine Damen und Herren, in diese Form von Demokratie stärken möchten, müssen wir uns zuvorderst darüber im Klaren sein, dass dieses Vertrauen nicht selbstverständlich ist. Eine faire Teilhabe und respektvolle Teilnahme am demokratischen Wettstreit erfordern die Setzung geschriebener Regeln und die Einhaltung ungeschriebener Voraussetzungen. Das gilt im nationalen Kontext genauso wie im europäischen Rahmen. Wenn wir im Wissen um das gemeinsam zu Schulternde und das gemeinsam Verbindende wechselseitig Verantwortung übernehmen, dann stärken wir unsere Demokratie und erhalten sie als Regierungsform der Freiheit.
Eine faire Teilhabe und respektvolle Teilnahme am demokratischen Wettstreit erfordern die Setzung geschriebener Regeln und die Einhaltung ungeschriebener Voraussetzungen, sagt Bischof Franz Josef Overbeck, unter anderem auch Mitglied der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft, bei einer Pressekonferenz am 11. April, also am vergangenen Donnerstag in Berlin. Anfang 2017 haben die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der EKD die Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen und die Kammer für öffentliche Verantwortung beauftragt, 10 Jahre nach dem Erscheinen des gemeinsamen Wortes Demokratie braucht Tugenden ein neues gemeinsames Wort zur Demokratie zu erstellen. Eine ökumenische Arbeitsgruppe aus 14 Experten hat unter der Leitung der Vorsitzenden von Kommission und Kammer, Bischof Dr. Franz Josef Overbeck und Professor Rainer Anselm, den Text erarbeitet. Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland haben den Text Anfang 2019 verabschiedet. Am Donnerstag letzter Woche wurde der Text der Öffentlichkeit vorgestellt. Und dabei hatte ich auch Gelegenheit, noch mit Rainer Anselm am Rand dieser Pressekonferenz zu sprechen.
Professor Anselm, Sie, wenn wir schon mal einen systematischen Theologen hier haben, der sich damit auskennt, politisches Bewusstsein, sagen wir es mal so, war nach dem Krieg insbesondere für evangelische Christen stark auch identitätsbildend. Erklären Sie uns mal, wo sind denn da die Schwerpunkte? Was sind die großen roten Linien in der Tradition der evangelischen Kirche nach dem Krieg, was Demokratie betrifft?
Ich glaube, die Hauptlinie, die man sehen muss, anders als das häufig dargestellt wird, ist, dass im Bereich der evangelischen Kirche durch die Notwendigkeit, verschiedene Traditionen vor Ort zu integrieren, faktisch eine demokratische Kultur etabliert und eingeübt worden ist. Und zwar noch deutlich bevor die evangelische Kirche 1985 in der Demokratiedenkschrift explizit die Demokratie als die von ihr favorisierte Staatsform festgestellt hat oder gefunden hat. Aber was man häufig zu gering eingeschätzt hat, ist, dass dadurch, dass aus den Vertriebenen durch die Umschichtungen in der Gesellschaft es sehr, sehr viele Notwendigkeiten gab, unterschiedliche Perspektiven aufeinander abzubilden, miteinander ins Gespräch zu kommen, dass man sozusagen nebenbei, en passant, demokratische Strukturen ausbildet. Und ich glaube, das ist etwas, was für den Protestantismus ganz prägend geworden ist und ja häufig zu gering geachtet wird als Perspektive.
Ein großer Schwerpunkt, den Sie gesetzt haben, war das Thema Kompromiss. Ist jetzt in der Arbeit bei dem Papier, war Ihre Kompromissbereitschaft damals strapaziert? Gab es mal so einen Moment, wo Sie wirklich auch an Ihrer demokratischen Sittlichkeit fallen mussten und sagten, ach Mensch, jetzt kommt doch, das können wir doch viel besser formulieren, als ihr das vorschlagt? Gab es so einen Moment?
Klar, solche Momente gibt es immer. Man muss dann aber auch sagen, wenn man drüber geschlafen hat, dann ist man auch häufig gar nicht mehr so sicher, ob man jetzt wirklich an der Stelle so eine rote Linie hätte ziehen sollen oder ob das vielleicht dann auch gar nicht so notwendig war. Aber im Großen und Ganzen hat es doch, wie ich finde, erstaunlich gut funktioniert und es ist, finde ich, doch dann auch beeindruckend, was wir als Kirchen mit einer doch sehr unterschiedlichen demokratischen Tradition gemeinsam im Blick auf die Demokratie sagen können.
Dann zurück zum Thema Vertrauen in die Demokratie stärken. Das heißt, Sie sind da auch Optimist, weil viele sagen, naja, es geht schon im Bach runter. Wie ist Ihre Perspektive in die Zukunft?
Ja, nichts wärmt ja bekanntlicherweise so sehr wie die Klage darüber, dass die Sitten verfallen. Das war schon im alten Rom so. Ich bin aus den genannten Gründen Optimist. Ich glaube, dass es uns gelingt, die Gesellschaft menschlicher und besser zu gestalten. Je besser wir sie gestalten, umso mehr sehen wir auch Probleme. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das Bessere ist der Feind des Guten. Das finde ich aber gar nicht problematisch, sondern wir brauchen nur die Motivation, dann nicht zu resignieren, sondern zu sagen, packen wir das an. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch die Demokratie noch weiter verbessern können und damit dann auch unsere Welt besser, gerechter zu machen. Das heißt nicht, dass wir das Paradies auf Erden schaffen werden. Es werden auch immer wieder neue Konflikte und Probleme auftauchen. Trotz alledem würde ich doch sagen, wenn man mal ganz ehrlich ist, gibt es keine andere Zeit, in der man lieber leben wollte als in der Gegenwart. Wenn man sich mal wirklich die Frage stellt, würde man eigentlich lieber 1955 leben wollen oder 1855, dann glaube ich, kommt man doch schnell dazu, nee, lieber doch nicht. Die Frisuren auch der 80er Jahre, nicht mal 1985.
Im heutigen Katechismus hörten Sie einen Bericht von der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag, am 11. April in Berlin. Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland haben ein gemeinsames Wort veröffentlicht: Vertrauen in die Demokratie stärken. Wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen, dann finden Sie natürlich einen Link zur Deutschen Bischofskonferenz, wo man dieses gemeinsame Wort beziehen kann. Und wenn wir schon mal beim Thema Demokratie sind, 2019 ist nicht nur ein Jahr voller großer politischer Ereignisse, ganz besonders natürlich der Wahlen. Wir haben heute über die Europawahl gesprochen. Es ist auch ein Jahr großer Jubiläen. 70 Jahre Grundgesetz. Der Autor und Tagespostredakteur Josef Bordert hat dazu ein Buch herausgebracht, Ewiges im Provisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. 70 Jahre Grundgesetz und nochmal, Stichwort Demokratie, 100 Jahre Volksherrschaft. 1919, vor 100 Jahren, traf sich die Nationalversammlung in Weimar und verabschiedete die Weimarer Verfassung. Es war die Geburtsstunde der nach diesem Ereignis dann eben sogenannten Weimarer Republik. 100 Jahre Volksherrschaft, ein kurzer Gedanke dazu von Josef Bordert.
Vor 100 Jahren tagte zum ersten Mal die Weimarer Nationalversammlung. Ein hoffnungsvoller Neubeginn, der jedoch mehr versprach als erhielt. Nach 14 Jahren war es schon wieder vorbei mit der ersten deutschen Demokratie. Und auch das vorläufige Ende der Demokratie war demokratisch. Es kam nicht durch einen Putsch, sondern durch Wahlen. Wir Deutsche wissen, dass bei Entscheidungen des Volkes auch etwas im Ergebnis stehen kann, das letztlich undemokratisch endet. Dann ist die Wahl der letzte demokratische Akt gewesen. Demokratie abgeschafft mit demokratischen Mitteln. Das geht. Hannah Arendt erinnert daran, dass es in einer Republik nicht auf die Durchsetzung des Mehrheitswillens, sondern auf die Geltung des Rechts ankommt. Und dieses Recht geht der Demokratie voran. Es entsteht nicht erst aus ihr heraus. Das Grundgesetz billigt dem Volk in Fragen des Bestandes demokratischer Strukturen ein Widerstandsrecht zu, das freilich vor allem für Fälle einer aufgezwungenen Diktatur gedacht ist. Wenn das Volk jedoch selbst die Demokratie demokratisch korrekt abwählt, was dann? Fest steht, es gibt Grundsätze, Rechtsprinzipien, auf denen die Demokratie aufsetzt, die unbedingt gelten. Ein solches Prinzip ist die Achtung der Würde des Menschen. Keine noch so große Mehrheit kann hier den Staat aus der Pflicht nehmen. Kein Volk kann seine Geltung außer Kraft setzen. Die Frage ist freilich, wie sich eine solche außerkonventionalistische Norm in einem säkularen Staat, der sowohl religiöse Offenbarungswahrheiten als auch die evidentesten naturrechtlichen Annahmen zurückweist, rechtfertigen lässt, wenn die Mehrheit als Kriterium ausfällt. Sicher spielt dann im Einzelfall das Gewissen eine Rolle, aber das ist keine Antwort auf die allgemeine Legitimationsfrage. Welche Grenze für den Souverän, also für das Volk und des von ihm gebildeten Staates im Zusammenhang mit diesen elementaren Rechtsfiguren wie Würde und Leben es gibt, ist zwischen denen, die auf vorpolitische Rechte pochen, freilich umstritten. Einige sehen diese Grenze bei der Regelung zum Schwangerschaftsabbruch verletzt, so etwa der heilige Papst Johannes Paul II., andere im Zusammenhang mit einer restriktiven Migrationspolitik. Sie stimmen überein in der Einschätzung, dass der Staat hier etwas regeln soll, was er nicht regeln kann, ohne dabei auf eine außerdemokratische Wahrheit zu rekurrieren. Die Mehrheit hinter sich zu wissen, das reicht in diesem Fall nicht aus. Auch Papst Benedikt sah deutlich, dass das Recht der Mehrheit auf Durchsetzung der eigenen Interessen nicht immer zu Gerechtigkeit führt. Dem Deutschen Bundestag gab er im September 2011 dazu den entscheidenden Hinweis. Zitat: In einem Großteil der rechtlich zu regelnden Materien kann die Mehrheit ein genügendes Kriterium sein. Aber dass in den Grundfragen des Rechts, in denen es um die Würde des Menschen und der Menschheit geht, das Mehrheitsprinzip nicht ausreicht, ist offenkundig. Zitat Ende. In diesen Fällen wird das Durchsetzen der Mehrheitsmeinung gegen die Würde des Menschen und der Menschheit den Widerstand zur Pflicht jedes Politikers machen, der auf sein Herz hört, auf die Stimme seines Gewissens, auf das Naturrecht, das in solchen Fällen zum geltenden Recht in Widerspruch geraten kann, aber immer schwerer wiegt.
Dr. Josef Bordert war das, der Autor und Tagespostredakteur über 100 Jahre Volksherrschaft, der Beginn der Weimarer Republik vor 100 Jahren 1919. Und ein anderes Jubiläum feiern wir in diesem Jahr, 70 Jahre Grundgesetz. Darüber gibt es ein Buch von Josef Bordert, Ewiges im Provisorium, das Grundgesetz im Lichte des christlichen Glaubens. Erschienen ist das im Lepanto Verlag. Das steht natürlich alles in den Details zu dieser Sendung auf horep.org im Tagesprogramm beziehungsweise in der Radio Horep App. Unser Hörerservice weiß auch darüber Bescheid. Und wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, wir werden dazu einige Sendungen in diesem Jahr haben, abends in der Credo-Reihe ab Mai dieses Jahres. Und damit geht diese Sendung für heute zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.